Herr Jesus, das wollen wir tun. Wir wollen dich anbeten, im Geist und in der Wahrheit. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mitten unter uns bist, weil du es versprochen hast. Herr, du bist hier als jemand, der rettet, als jemand, der uns wohltun will. Ein Gott, der ein Auge auf seine Kinder hat. Ein Gott, der ein Auge auf jeden Menschen hat. Nicht ein Gott, der vom Himmel droht, sondern ein Gott, der vom Himmel aus liebt. Und deshalb wollen wir dich ehren. Deshalb reichen auch 10.000 Worte nicht. Deshalb reichen 10.000 Jahre nicht. Deshalb reicht dieses Lied nicht oder alle Lieder, die wir singen, um zu sagen, wie großartig du bist, Jesus. Ehre sei dir. Wir loben dich und wir beten dich an. Vielen Dank auch für die gute Zeit, die ihr mit uns hier gemeinsam haben durft oder ja uns gegeben habt und die wir gemeinsam haben durften. Herzlich willkommen zu diesem Mittaggottesdienst. Schön, dass du da bist, auch schön, dass du zuschaust aus dem Internet. Es ist eine gute Entscheidung, dabei zu sein, wenn Gott am Werk ist. Und daran glaube ich ganz fest, dass der lebendige Gott heute etwas tut unter uns, dass er Menschen berührt, dass er Menschen heilt, dass er Menschen begegnet und einfach, ja, Freude, Wegweisung, Weisheit, was auch immer du brauchst, hineingibt. Glauben wir das, dass Gott das tun kann und tun will? Großartig. Ja, ich weiß nicht, wer von euch in der Schule mal war. Gibt es hier jemanden, der mal in der Schule war? Und dann wisst ihr wahrscheinlich, wie das so läuft. Der Lehrer sagt was. Und am Ende, ja, was weiß ich, Hausaufgaben, denkt an dieses, denkt an jenes. Und am nächsten Tag oder wann auch immer es dann soweit ist, denkt man, waren eigentlich meine Klassenkameraden da, als der Lehrer das gesagt hat? Die haben ja offensichtlich nichts davon behalten, nichts davon ist hängen geblieben. Das Ganze erlebst du vielleicht auch in einer Familie. Man sitzt so am Tisch, man bespricht die Dinge und irgendwann kommt dann einer und sagt, ja, ich weiß von nichts, ich habe nichts gehört, ich war gar nicht dabei, ihr habt mir ja gar nichts gesagt. Und es geht ja sogar noch weiter, wenn wir mal überlegen, was weiß ich, eine Familie mit 5 Kindern, die 5 Kinder entwickeln sich alle unterschiedlich. Die einen werden sagen, ihr wart die besten Eltern, die es geben konnte. Ihr habt mich so gefördert. Ihr habt mir alles Gute gegeben. Und andere werden sagen, ihr wart die größten Behinderer in meinem Leben. Ihr habt mich ausgebremst. Ihr habt dafür gesorgt, dass das nicht und jenes nicht und das durfte ich nicht. Hätte ich doch nur bessere Eltern gehabt. Und zu mir kommen manchmal Menschen und sagen, Michael, ich verstehe das nicht. In der Gemeinde, wir alle hören doch die gleichen Predigten und die ganzen Dinge. Und da gibt es Leute, die kapieren das nicht. Und ich unterhalte mich mit denen und die haben überhaupt nicht verstanden, worum es in der Predigt ging. Wir brauchen bessere Predigten. Und ich habe dann schon mal versucht, das so ein bisschen zu erklären und habe mich gefragt, liegt es wirklich daran, dass wir besser predigen müssen? Oder vielleicht, dass wir besser zuhören? Oder woran liegt es eigentlich? Und dazu passt dieses Thema heute. Ich will heute über 4 Herzen sprechen. Und das erklärt das uns ein bisschen, woran das liegen kann, dass das dem einen gelingt und dem anderen nicht. Dem einen gut, dem anderen nur ein Stück. Und keine Sorge, auch wenn diese Herzen jetzt alle sehr rot sind, es wird jetzt keine Predigt über Liebe, Ehe oder sonst irgendetwas werden, sondern ich glaube, das wird schon was ganz Handfestes werden, auch für uns Männer und nicht nur vielleicht für diejenigen, die gerne rote Herzchen sehen. Liegt es denn vielleicht an der Gemeinde? Und ich dachte dann so nach und dachte, Mensch, ich bin Teil einer großartigen Gemeinde. Ich kenne viele Gemeinden, habe viele kennengelernt, einige sind besser als wir, aber ich glaube, wir sind eine wunderbare, eine großartige Gemeinde, eine Gemeinde, in der ich gerne bin, wo ich feststelle, wir sind alle Generationen unter einem Dach. Menschen bekehren sich, Menschen lassen sich taufen, wir erleben Heilungen, wir erleben Gebetserhörungen, wir erleben, dass Menschen begeistert davon berichten, was Jesus in ihrem Leben tut. Wir erleben auch gerade jetzt, wie unter den Jugendlichen einiges geschieht, wie Gott einen Aufbruch gibt und wie Jugendliche in großer Zahl dazukommen und das echt schön ist. Wir haben so viele ehrenamtliche Helfer, die auch im Hintergrund teilweise die Dinge machen. Nicht jeden sieht man, der hier wesentlich dazu beiträgt, dass das Gemeindeleben gelingt. Viele Menschen, die auch beten, die auf ihre Knie gehen, auch während der Woche und intensiv für Einzelne oder für die Gemeinde beten. Und wir erleben auch Gottesdienste und Predigten, die Menschen bewegen und das auch ja, bis ins Internet hinein, dass Menschen das uns bestätigen und sagen, das hat mich so gesegnet. Wir erleben, dass viele Menschen auch die Predigten noch abrufen im Internet und auch immer sagen, ja, diese und jene Botschaft hat mich einfach gesegnet und ich habe dadurch etwas empfangen. Liegt es an den Predigten, dass das nicht so gelingt? Und ich habe im Laufe meines Lebens wahrscheinlich viele, viele, viele hundert Predigten gehört. Und einige davon, oder die Inhalte davon, einiger Predigten habe ich umgesetzt. Und vieles ist einfach so an mir vorbeigegangen. Und da waren Star-Prediger dabei, da waren Leute dabei, die konnten predigen, dass dir die Ohren wackeln. Und trotzdem muss ich feststellen, das war gut, was derjenige gesagt hat, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft, dieses Gute in meinem Leben umzusetzen. Warum tue ich das nicht alles? Und Jesus ist jemand, der noch besser gepredigt hat. In der Bibel heißt es, dass er so gewaltig gepredigt hat und dass so viele Zeichen und Wunder geschehen sind. Kamen die Menschen von überall her, um ihn zu hören und von ihm berührt zu werden. Denn Gott war mit ihm. Gott war mit Jesus. Und dieser Jesus hat erlebt, wie Menschen, zu denen er gepredigt hat, weggegangen sind, ohne dass sich ihr Leben verändert hat. Er hat erlebt, wie Menschen heil geworden sind. Da waren 10 Leprakranke auf einen Moment gesund geworden und nur einer kam wieder und hat sich bedankt. Hat Jesus jetzt nicht gut genug gepredigt? Und Jesus spricht immer in Gleichnissen. Jesus hat nicht nur so gepredigt, dass die Menschen berührt wurden von der Kraft Gottes, sondern er hat auch sehr bildhaft gepredigt. Das heißt, er hat immer Gleichnisse oder Parabeln benutzt, sodass man sofort verstehen konnte, ah ja, das ist ein Sachverhalt, den kenne ich aus meinem Alltagsleben, ah, und das ist die Wahrheit Gottes. Und sie konnten diese Dinge so zusammenbringen und dadurch sofort war klar, was Gott sagen will. Jesus ist jemand, der das immer wieder verwendet hat, diese geistlichen Wahrheiten des Evangeliums, der guten Nachricht von Jesus, über Bilder weiterzugeben. Und wir wollen jetzt mal hineinschauen in das erste Gleichnis, was Jesus gegeben hat. Das erklärt sofort, warum die Dinge manchmal gelingen und warum sie nicht gelingen und was wir tun können, damit es gelingt. Das erste Gleichnis im Neuen Testament finden wir in Markus 4. Und ich lese uns einige Verse. Wir haben heute im ersten Gottesdienst schon einen längeren Bibeltext aus Mose gehört und ich lese jetzt aus dem Markus-Evangelium und das werden so, ja, bestimmt 10 Verse werden, die wir miteinander lesen werden. Hört zu, ein Bauer ging hinaus, um zu säen. Manche der Samenkörner, die er auf einem Feld ausstreute, fielen auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen sie. Andere fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Pflanzen keimten, aber als dann die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach, 60-fach oder sogar 100-fach. Und als Jesus später mit seinen 12 Jüngern und den anderen um sich herum, die er um sich herum versammelt hatte, allein war, fragten sie ihn: Was bedeuten deine Gleichnisse? Gute Frage, denn Jesus berichtet hier einen Sachverhalt, der den damaligen Menschen sehr, sehr gut bekannt war und vielleicht sogar uns heute auch noch bekannt ist, dass man ein Samenkorn hat. Und man kann dieses Samenkorn jetzt hier draußen auf den Weg legen und die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass daraus was Gutes wird, ist sehr gering. Ich denke, da werden wir alle zustimmen, denn es werden verschiedene Tiere kommen, Vögel, alles Mögliche, werden das einfach wegfressen und da wird gar nichts draus werden. Du kannst das mal ausprobieren, wenn du draußen Rasen säst in bestimmte Flächen, wie schnell die Vögel da sind und anfangen, das alles wegzupicken. Und wenn wir was auf so ganz dünne Erde pflanzen und dann die Sonne drauf knallt, da wissen wir auch schon, das ist jetzt nicht so prickelnd, da wird nichts draus werden. Und wenn man etwas überwuchern lässt, dann ist auch klar, dass die Pflanzen darunter verkümmern und wahrscheinlich sogar ganz eingehen. Aber wenn du so Erdbeeren oder andere Dinge hast, die komplett überwuchert sind, da blüht nachher nichts mehr, da wächst nichts mehr, da hast du nichts mehr. Und das berichtet Jesus und dann sagen sie alle, ja, das verstehen wir, aber was willst du uns eigentlich sagen? Was ist deine eigentliche Botschaft? Und Jesus geht hier auf etwas ein, was ihm sehr wichtig ist. Er beginnt hier in diesem Gleichnis zu sagen, es kommt darauf an, dass am Ende eine Frucht entsteht, dass etwas wächst. Und dass es nicht nur so ein Stückchen wächst, sondern dass es so weit wächst, dass daraus eine Frucht entsteht, dass daraus, wie hier zum Beispiel diese Ähren, dass daraus Korn entsteht, das wir verwenden können oder dass wir sogar dazu nutzen können, um dieses weiter auszustreuen auf ein Feld. Und ich glaube, wir alle haben so viel schon an Erfahrung, dass wir wissen, dass ein paar Samenkörner reichen, um am Ende ein ganzes Feld, vielleicht in ein, zwei Jahren ein ganzes Feld voll zu machen, was voll ist mit Samenkörnern, die dann aufwachsen und wieder ganz viel Frucht bringen. Frucht zu bringen ist etwas Natürliches. Kein Bauer geht hin und lässt jetzt Dornen über sein Feld wuchern oder geht hin und sagt, ich schmeiß das Ganze mal irgendwo auf die Wiese oder auf die Straße und ich guck mal, was doch mit der Zeit daraus wird. Sondern es geht darum, Frucht zu bringen. Es geht darum, einen Ertrag zu haben von dem, was ausgesät wurde. Und Jesus stellt das als was ganz Natürliches und als etwas ganz Normales hin, dass das geschieht. Und das ist auch so. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir eine Beziehung zu Gott aufbauen, wenn wir gefüllt werden von diesem Samen, dann ist es natürlich und ganz normal, auch aus Gottes Sicht, dass wir Früchte hervorbringen. Auch als Gemeinde sind wir dazu da, dass wir Frucht hervorbringen, dass das Wort Gottes, das gepredigt wird, dass die Wunder, die wir erleben, die Dinge, die wir erfahren, dass sie eine Frucht hervorbringen, dass sie Menschen anziehen und Menschen dadurch berührt werden, Menschen dadurch erleben, dass so ein bisschen Same vielleicht in ihr Herz hineinfällt und ihr wisst, was so ein kleiner Same anrichten kann. Man sieht das manchmal so auf Gehwegen, was so dann die Wurzeln und alles Mögliche anrichten. Sie hebeln das Ganze aus und der Same sprengt auch die härteste Schale und kann dann am Ende Frucht bringen. Und Jesus erklärt das. Und er sagt, natürlich bin ich bereit, euch das zu erklären. Der Bauer sät das Wort. Und bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Und bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf dem felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln, und sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum, und sie ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Und bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf den guten Boden fällt. Sie hören das Wort, sie nehmen es auf und bringen Frucht. Die einen 30, die anderen 60-fach und andere 100-fach. Also noch mal kurz zusammengefasst, was geschieht hier? Da ist ein Bauer oder ein Sämann, wie es hier beschrieben wird. Das ist Jesus Christus. Das ist Jesus selber. Und er hat in seiner Hand Samenkörner. Und diese Samenkörner sind das geschriebene oder das gesprochene Wort Gottes. Und die Bibel sagt uns, dass dieses Wort Gottes Kraft in sich hat. Im Hebräerbrief, im Hebräer 4, heißt es, das Wort Gottes ist voller Leben und voller Kraft. Es ist so voller Leben, dass es Menschenleben verändert, dass es die Dinge verändert. Gott sprach ein Wort und es hatte schöpferische Kraft. Gott sprach ein Wort zu den Kranken und sie wurden gesund. Das Wort Gottes ist voller Kraft und voller Leben. Dieser Same, der hier genannt wird, dieses Wort Gottes, das ist perfekt, das ist gut. Das hat überall dieselbe Kraft, egal wo es hinfällt. Die Kraft des Wortes Gottes wird nicht durch die Umstände gemildert oder durch den Ort, wo es hinkommt. Lediglich die Fruchtbarkeit, ob es Frucht bringt, hängt davon ab, wie das Wort Gottes aufgenommen ist. Und die Bibel sagt sogar, es geht sogar so weit und beschreibt uns das im Johannesevangelium, dass Jesus Christus selber das Wort Gottes ist, leibhaftig, und er wohnte unter uns. Und am Ende kommt es darauf an, wie stark kann Jesus in dir und in mir wohnen? Wie sehr können seine Worte in dir und in mir wohnen? Darf es in unser tiefstes Inneres fallen? Nicht nur an die Oberfläche, sondern wirklich ganz tief hinein. Es liegt nicht daran, dass wenn keine Frucht aufgeht, dass der Same nichts getaugt hat. Dass der Same schon irgendwie überaltert ist. Das Wort Gottes ist nicht überaltert. Es ist alt, aber es hat dieselbe Realität, dieselbe Kraft wie vor Tausenden von Jahren und auch bevor wir da waren oder bevor überhaupt Menschen da waren, hatte das Wort Gottes dieselbe Kraft und es wird immer seine Kraft behalten. Das Problem ist nicht das Wort Gottes, das Problem ist der Boden, auf den es fällt. Das ist mein furchtsames und egoistisches Herz. Das ist das Problem. Das sorgt dafür, dass der Same sich nicht richtig entwickeln kann und er steht dem Wort Gottes im Weg. Die Bibel ist voller Zusagen für mich. Zum Beispiel gibt es eine Zusage Gottes, die heißt, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Was macht der liebe Michael? Er fürchtet sich. Das Wort Gottes sagt mir, sorge dich nicht, denn ich sorge für dich. Was macht der liebe Michael? Er macht sich Sorgen. Da passiert doch irgendwas in mir, das dafür sorgt, dass diese Worte, die Gott gesprochen hat, überhaupt nicht zur Wirkung kommen. Dass ich mir Sorgen mache, dass ich Angst habe, dass ich gewisse Dinge nicht tue, die das Wort Gottes mir sagt, obwohl ich genau weiß, sie sind richtig, sie sind besser. Gott hat alles richtig gemacht und er hat auch alles richtig gesagt. Gott hat sogar so sehr sich gekümmert um uns, dass er seinen einzigen Sohn gab und dass er seinen eigenen Sohn auf diese Erde gesandt hat. Nicht nur, dass er seine Worte weitergibt, nicht nur, dass die Menschen durch seine Hände und durch seine Worte gesund werden, sondern sogar, dass alle Welt, jeder Mensch der bis heute lebt und der auch in Zukunft lebt, durch das Opfer, das Jesus gebracht hat, ewiges Leben hat und in Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Oft schieben wir unser eigenes Unvermögen und unsere Hartherzigkeit, meine Hartherzigkeit auf Gott und sagen: Gott, ja, warum ist das so? Warum bin ich in dieser schwierigen Situation? Warum tust du nichts? Du hast doch mit deinem Wort gesagt, dass das so und so ist. Warum passiert denn nichts? Das Wort Gottes, komm wieder darauf zurück, hat dieselbe Kraft. Mit dem Wort Gottes ist alles in Ordnung. Mit Gott ist alles in Ordnung. Gott ist nicht außer der Ordnung geraten. Gott ist nicht auf einmal schwach geworden. Gottes Wort hat nicht einfach über Nacht seine Kraft verloren. In meinem Herzen ist was passiert, dass das Wort Gottes sich nicht einnisten konnte. Dass es nicht die Kraft entwickeln kann, die es entwickeln will. Jetzt können wir uns natürlich anstrengen und sagen, ja, da muss ich eben alles tun, damit das Wort Gottes in mir Kraft gewinnt und ich muss glauben und ich muss dieses und muss jenes. Dann kommen wir in so eine religiöse Haltung rein. Ne? Habt ihr vielleicht auch schon mal oft erlebt, also wenn du nur das und das und das und das machst, ja dann, wupp, dann funktioniert alles. Es ist mehr. Es geht nicht um unsere eigene Kraft. Es geht nicht um Selbsterlösung. Manchmal sind wir Gott gehorsam. Manchmal tun wir alles, was Gott sagt, und trotzdem sehen wir nicht die Frucht, die wir gerne hätten. Und manchmal ist es so, wir tun genau das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Wir kümmern uns nicht darum, wir beten nicht regelmäßig, machen nicht dieses und jenes, und trotzdem erhört Gott unsere Gebete, er tut Wunder und er macht Dinge. Das hängt gar nicht immer von uns ab, dass wir alles richtig gemacht haben. Verstehst du, was ich meine? Ich will uns davon wegbringen, zu sagen, na gut, dann muss ich eben mich jetzt ein bisschen mehr anstrengen. Es geht um eine Haltung. Es geht um eine innere Haltung, die Gott gerne in uns sehen möchte. Und ich möchte diese Haltung anhand von vier Herzen uns erläutern, mit diesem Wort, was Jesus uns gegeben hat. Lass uns einmal hineinschauen in das, was Gott gesagt hat. Denn nicht nur die Jünger haben sich schwer getan damit. Die Jünger haben gesagt, Herr, was soll das alles wieder bedeuten? Du erzählst, du sprichst in Rätseln. Ne? Wir verstehen zwar, was du da inhaltlich gesagt hast, also von der Agrarseite her, aber ich habe keine Ahnung, was du uns eigentlich sagen willst. Das macht schon deutlich, dass unsere Vernunft oft gar nicht reicht, um das zu verstehen. Und dass es jetzt nicht auf unsere Vernunft ankommt und wir sagen, okay, Gott, du hast gesagt, fürchte dich nicht, dann mache ich das jetzt so, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ne, dann sage ich das oft genug und dann, ja, dann bin ich in so einer Autosuggestion gelandet und bin am Ende immer bei mir. Ich bin nicht bei Gott, nicht bei seinem Wort, bei seiner Kraft. Ich bin immer bei meiner Kraft, bei meinen Möglichkeiten und darum geht es nicht. Sondern es geht darum zu sagen, Herr, ich kann das nicht begreifen, dass ich mich in so einer beschissenen Situation nicht fürchten soll. Dass ich mir keine Sorgen machen soll. Das ist unlogisch. Das ist krank eigentlich, wenn man das mal so sieht. Und trotzdem sagst du es. Und weil du es sagst, will ich alles tun, um das in meinem Herzen aufzunehmen. Und ich möchte, dass da etwas wächst. Ja, der Same ist nicht von heute auf morgen da. Die Furcht ist vielleicht nicht von heute auf morgen weg. Da muss was wachsen. Aber dass da was wachsen kann, das ist unsere Verantwortung. Nicht das Wachstum selber, das ist Gottes Sache. Gott lässt es wachsen. Er gibt den Samen hinein und er lässt ihn wachsen. Er sagt, achte darauf, dass dein Herz die richtigen Voraussetzungen mitbringt. Und wir sehen hier vier Dinge, die uns abhalten können. Oder zumindest drei Dinge, die uns abhalten können. Und Jesus beschreibt diese vier verschiedenen Typen von Menschenherzen, wo es um Herzenshaltungen geht und eine Haltung, die entscheidet, was mit dem Samen und mit dem Wort Gottes passiert. Ich fange mal an mit dem ersten. Das ist das harte Herz. Ne? Das ist auf dem harten Boden, da wo es nicht feucht ist vielleicht, da wo einfach nur Härte ist, wo Trockenheit ist, wo alles festgetrampelt ist. Und das ist der ideale Boden für den Dieb und den Mörder. Er sagt ja, der Satan kommt, und raubt das Wort Gottes wieder weg. Umgehend. Das dauert nicht lange. Es kann sich keine Wurzel bilden. Es kann kein Stiel, kein sonst was kommen und schon gar keine Frucht. Der Same kann gar nicht keimen. Der Same muss ja sterben, sagt die Bibel, und er muss keimen, damit etwas hervorkommt. Das wird schon verhindert, weil der Same gar nicht lange da bleibt und sofort weggefressen wird. Und es hat sicherlich was auch damit zu tun, dass wir kein Verständnis für dieses Wort Gottes haben, die Bedeutung, die es für uns haben kann. Ja, viele Menschen können zusammen sein. Du sprichst eine Predigt und der eine ist so berührt und sagt, das entdecke ich. Ich weiß, was Gott mir zu sagen hat. Und ein anderer sitzt da und sagt, ja, das war wieder mal der Pfarrer, der hat da wieder einiges erzählt aus der Bibel und ja, also ist ja mal ganz nett, aber nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Und wenn du nicht verstehst, worum es geht, ist es ja auch unwichtig. Und dann lässt du natürlich den Samen wieder fallen. Es ist ja auch egal, was damit passiert. Und da sehen wir, das genügt nicht nur zu hören. Die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 22, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter des Wortes. Sonst betrügt ihr euch selbst. Nach diesem Gottesdienst werden Vögel kommen. Die Vögel sind übrigens immer da. Bei allen vier Szenen, die wir jetzt sehen werden, die Vögel werden immer da sein. Die werden kommen. Und die Frage ist, was hast du mit deinem Samen gemacht? Ist er in der Erde, dass die Vögel ihn nicht gleich auspicken können? Oder liegt er obendrauf? Wenn wir gleich einen Aufruf machen und sagen, hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Dann gibt es Menschen immer unter uns, die sagen, ich weiß, dass Gott zu mir gesprochen hat, aber ich mache das morgen. Morgen mache ich den Schritt. So einer war ich auch. Ich saß in einem Gottesdienst, jemand hat gepredigt, ich weiß gar nicht mehr was, und ich wusste, ich bin gemeint, Gott hat mit meinem Leben etwas vor und so wie ich jetzt lebe, werde ich ihn niemals sehen. Ich bin zwar christlich aufgewachsen, ich kenne die ganzen Geschichten aus dem Kindergottesdienst, aber mir ist in diesem Gottesdienst klar geworden, ich gehe verloren, wenn ich nicht Jesus in mein Leben aufnehme und wenn nicht sein Blut mich reinmachen kann, wenn nicht meine Schuld vergeben wird. Und was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ich mache das morgen. Und das ist dann weg. Dann kommt sofort, nach dem Gottesdienst kommen die Vögel und fangen an, wegzufressen. Eine weitere gute Basis, kann ich dir nur den Tipp geben, wenn du willst, dass es weggefressen wird, mach dir keine Notizen. Schreib dir nichts auf, denn dann geht es dir wie mir, mein Gedächtnis ist ein Sieb, ich vergesse die Dinge. Wenn Gott zu mir redet, irgendwann, manchmal durch einen Traum oder durch verschiedene Dinge, dass ich so am Tag merke, jetzt spricht Gott einfach so eine Kleinigkeit in mein Leben hinein, dann nehme ich mir schnell mein Handy oder irgendeinen Zettel und schreibe mir kurz ein paar Notizen auf. Gar nicht alles. Dann erinnere ich mich wieder dran. Dann weiß ich, da ist etwas gewesen, was Gott gesprochen hat. Ein gesprochenes Wort Gottes in mein Leben. Wenn du ein prophetisches Wort empfängst, schreib es dir auf. Denn sonst kommt der Teufel und er wird alles tun, um das wegzufressen. Das sind die einfachsten und die schnellsten Dinge, die wir tun können, um das Wort Gottes verpuffen zu lassen. Nämlich es nicht aufzuschreiben und nicht zu reagieren, wenn wir merken, heute sind wir gemeint. Das Schöne ist, Gott gibt uns immer wieder Chancen und er redet immer wieder hinein. Aber manchmal ist es so, dass er vielleicht schon 10 Jahre immer dasselbe zu dir geredet hat und immer wieder kommt, lässt du es zu, dass der Teufel die Dinge wegnimmt. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wollen wir, dass das Wort Gottes in fruchtbare Erde kommt? Diese Entscheidung trifft nicht Gott, die triffst du. Lasse ich es zu, dass Gottes Wort mich berührt? Das oberflächliche Herz ist der Mensch oder das Herz, der ganz, ganz wenig Erde hat. Ne? Das ist nur so die Oberfläche. Und darunter ist es wieder hart und darunter, da kann nicht viel wachsen. Das fängt alles gut an. Da startest du direkt durch. Boah, begeistert. Ich habe Ja gesagt zu Jesus. Ich habe sogar eine Kontaktkarte ausgefüllt in der Gemeinde, draufgeschrieben, ein Kreuz gemacht. Ich habe eine Entscheidung getroffen für Jesus. Aber eine Woche später ist das schon wieder hinfällig. Das, was geschehen ist, das, was angefangen hat zu keimen, wird durch die Sonne, durch die Umstände, durch die Dinge, die da sind, sofort wieder erstickt bzw. vertrocknet. Das ist nur eine kleine Zeit und keine dauerhafte Sache. Wodurch entsteht dieser harte Untergrund? Das ist immer dann der Fall, wenn du nach außen hin vielleicht eine schöne, weiche Persönlichkeit abgibst, so mit einem weichen Boden außenrum, und drinnen ist ganz viel Härte. Drinnen ist Unvergebenheit. Drin sind diese harten Dinge des Lebens, die dich bitter gemacht haben. Und die Dinge, die sorgen dafür, dass das Wort Gottes ein Stück eindringt, aber dann letztlich abgetötet wird. Dieses Harte innen drin ist härter und du lässt es einfach nicht zu, dass diese kleinen Wurzeln da reingehen können. Und deshalb sagt die Bibel auch, vergebt einander, so wie Gott euch vergeben hat. Verstehst du das jetzt? Wenn darunter Unvergebenheit ist, kann das nicht gelingen in deinem Leben. Und ich möchte heute jetzt nicht ausführlich über Vergebung sprechen, weil ich weiß, dass das eine ganz, ganz schwierige Sache für uns ist und dass wir Dinge erlebt haben und auch Menschen Dinge erlebt haben, die wünschst du keinem, und das sind ganz schwierige Dinge. Aber ich darf dir eins sagen, Gott gibt uns immer die Möglichkeit zu vergeben und den Boden darunter wieder weich zu machen. Er will uns dabei helfen. Wenn du nur das mitnimmst und sagst, Gott, ich kann nicht von mir aus vergeben, hilf du mir dabei, dann machst du heute schon einen großen Schritt in die Richtung, deinen harten Boden, der darunter ist, aufzuweichen. Das Problem des oberflächlichen Herzens ist, dass es nur eine äußerliche Schale ist, aber innerlich keine Veränderung stattfinden darf. Ja, du wehrst dich gegen die Veränderung, die nötig ist. Das dritte Herz, was uns genannt wird, ist ein besorgtes Herz oder eins, das total, ja, behindert und verhindert ist. Auf dem Boden wächst was heran. Der Boden darunter ist gut. Aber das Wort Gottes ist nicht auf einen reinen Boden gefallen, sondern da war schon was. Da gab es Dinge, die schon da waren. Und die bleiben auch. Die kommen nicht weg. Das sind die Kompromisse unseres Lebens. Das ist das Kompromissherz, das sich darin behindert, dass der Same richtig aufgehen kann. Am Anfang sieht das gut aus, da wächst was, du freust dich. Und dann wird das überwuchert und es bleibt klein und vor allem es bleibt ohne Frucht. Der Same Gottes wird letztlich erstickt. Er hat nicht genügend Kraft, um sich gegen diese Sorgen des Alltags, die Jesus da genannt hat, gegen die Verlockungen und die ganzen Dinge, die da sind, zu entwickeln. Er nennt besonders zwei Dinge. Er sagt, das ist die Sorgen der Welt. Das sind die Sorgen und die Momente, wo wir uns komplett auf das Sichtbare richten und wo dieses Sorge dich nicht, ich sorge für dich, wo das keine Bedeutung für uns hat. Wo das ja keine Wirkung hat, sondern wir sagen, nein, das ist schlimm, ich muss mich darum kümmern, ich muss die Sachen selber im Griff haben, und dann üben diese Pflanzen, die da sind, so viel Macht über uns aus, dass sie letztlich das Wort Gottes in uns ersticken und die Sicht verblendet wird auf das, was Jesus eigentlich gesagt hat. Das ist ein großes Problem, auch in meinem Leben. Warum tue ich viele Dinge nicht? Sie fangen an zu wachsen und dann tue ich sie nicht weiter, weil eben das ist noch da und das ist noch da und das quält mich, und der Blick ist oft so fixiert und zentriert auf die Umstände. Das zweite ist der betrügerische Reichtum. Das ist das Vertrauen in begrenzte, sichtbare Dinge, von denen wir glauben, sie würden uns die Ewigkeit begleiten. Sie würden immer bei uns sein und sie würden uns immer Sicherheit geben. Dein Bankkonto kann dir nur so lange Sicherheit geben, solange du atmest. Danach hat dein Bankkonto null Wert. Häuser, Autos, Macht, Ansehen, egal was es ist. Und dieser Reichtum, der wächst dann so daneben und sorgt dafür, dass unsere ganze Aufmerksamkeit auf diese Dinge geht. Und das Wort Gottes entwickelt keine Kraft. Du musst noch nicht mal sehr reich sein und kannst dich sehr, sehr viel mit Geld und Verwaltung von Geld und allem Möglichen beschäftigen. Kannst sehr intensiv dort drin sein. Das nächste, was Jesus sagt, das sind die Begierden nach allem anderen, das von Gott ablenkt. Das sind unsere Triebe und unsere Leidenschaften. Und jeder von uns hat die. Und es gibt Bereiche, da bist du anfällig dafür. Und diese Triebe und diese Leidenschaften sorgen dafür, dass es überwuchert, dass da nichts wachsen kann. Und was auch immer das in deinem Leben ist, ich kenne die Dinge in meinem Leben genau, sie lassen Pflanzen aufwachsen, die das Wort Gottes überwuchern. Und das können auch bittere Pflanzen sein, giftige Pflanzen sein, die andere um uns herum vergiften. Und dann gehen Ehen auseinander, dann werden Menschen vielleicht aus dem Unternehmen entlassen, weil sie sich bereichert haben. Dann passieren so viele Dinge und du vergiftest ein ganzes Leben. Für den Teufel ist es dann einfach, diese Pflanzen des Glaubens zu ersticken, wenn wir das zulassen. Dass der Boden noch andere Pflanzen haben darf. Pflanzen, die schneller wachsen, Pflanzen, die nicht von dem Guten überwuchert werden. Die Bibel sagt, überwinde das Böse mit dem Guten, sondern da kommt das Böse und überwuchert das Gute. Und am Ende stirbt es dann ab und bringt keine Frucht. Und das Letzte, was Jesus sagt, ist das, wo das Wort Gottes auf einen Boden des Glaubens und der Treue fällt. Da, wo Demut ist, auch zu sagen, ich kann es nicht. Ich habe nicht die Kraft, diese ganzen Dinge zu tun, die Gott durch mich tun will oder die er an mir tun will oder an meiner Familie. Aber es fällt auf einen Boden und diese Samen hat Zeit, sich zu entwickeln. Da sind Pflanzen daneben und du sagst, nee, die reiße ich aus. Hier ist noch was Kleines. Und je kleiner diese Pflanzen sind, umso besser kannst du sie ausreißen. Wenn du merkst, da sind in deinem Leben, da ist Sünde, da sind Dinge, die andauernd und wiederholt zu diesen Pflanzen führen, die da drumherum wachsen wollen, zu diesem Unkraut, zu den Dornen, dann geh damit offen um. Bitte um Vergebung. Die Bibel nennt das Heiligung, diesen Prozess, dass wir offen damit umgehen und sagen, wir sind fehlerhafte Menschen und wir können auch nichts dafür, dass manchmal einfach Vögel irgendwelche anderen Samen da mit reinschmeißen, aber wir können was dafür, dass dieser Same aufwächst, dieser fremde Same. Dafür kannst du was. Und Heiligung bedeutet, in diesem Kampf des Glaubens zu stehen, in einem positiven Kampf. Und dann sagt Jesus, dann passieren drei Dinge. Der Hörer hört das Wort, es kommt wirklich an, er versteht, was Gott sagen will und er bringt Frucht. Und dieses Verstehen heißt ja auch, dass ich verstehe, ich lasse da nichts wachsen. Ich lasse nicht in mir diese bittere Wurzel. Ich will nicht vergesslich sein. Ich verstehe, welche Bedeutung das Wort Gottes hat. Und ich habe so mal gedacht, es gibt doch so viele Bereiche, für die wir das ganz praktisch auch anwenden können, wo wir sofort merken, in welcher Stufe bin ich da gerade? Wo stecke ich? In welcher Herzenshaltung bin ich da gerade? Ganz oben steht der Glaube. Das betrifft uns ja alle. Sie sagen, es muss ja mal der Moment kommen, wo das Wort Gottes in mein Herz fallen kann und ich anfange zu glauben, dass es Gott wirklich gibt, dass er ein Belohner ist, dass er ein Gott ist, der Sünde vergibt und der mein Leben neu macht und ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß, dass ich einmal bei ihm sein werde, ich weiß, dass er wiederkommen wird, ich weiß einfach, ich bin in Gemeinschaft mit Gott, auch wenn ich unvollkommen bin. Das ist ein Glaube, der nur wachsen kann. Und Gott wirft ständig seinen guten Samen in unser Leben hinein. Und du kannst entscheiden, ob du Ja sagst. Und ich habe dann zum Glück an dem nächsten Abend, das waren nämlich Gottesdienste, die so hintereinander stattliefen, wo wieder dasselbe in mir abging, habe ich gesagt, und heute wirst du es jetzt tun. Du gehst nach vorne, auch wenn alle denken, du seist schon Christ oder bei dir wäre alles in Ordnung, das ist mir jetzt egal, ich will das jetzt erleben. Und da fing es an zu wachsen, es konnte keimen und ich durfte auch lernen im Laufe der Zeit, wie man die ein oder andere Pflanze, die da rumherum ist, weg ausreißen kann oder dafür sorgen kann, dass die Dinge eben nicht die Macht über mich gewinnen. Da unten rechts steht Vergebung. In welchem Stadium bist du? Bist du noch in dem harten Stadium, sagst, auf keinen Fall werde ich vergeben. Der Prediger hat heute darüber geredet, aber nein, ich werde es nicht tun. Schwupp, die Vögel kommen, weg ist es. Oder du machst es oberflächlich. Ja, das kenne ich auch von mir. Ich dann sage, ja gut, dann vergebe ich halt, wenn es denn sein muss. Und dann beten wir jetzt mal und dann ist ja alles gut. Die dritte Stufe ist, ich gebe mich hinein in den Prozess der Vergebung, aber das Unrecht, das immer noch da ist vielleicht, was nicht einfach von heute auf morgen weg ist, erstickt wieder alles. Und ich halte meinen Blick auf das Unrecht. Und das auszureißen, zu sagen, ich lasse es mal los. Ich will nicht hier der Richter sein, sondern ich lasse Gott den Richter sein. Lässt das Wort Gottes aufwachsen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Schule erleben durfte, gerade auch der Vergebung anderen Menschen gegenüber, wie viel Segen das bringt. Weil du bringst Früchte auch für andere. Du fängst an, andere zu segnen dadurch. Und andere können davon essen, dass du vergeben hast, dass Gott etwas in dein Leben hineingetan hat. Und dann fängt wirklich Frucht an. Wie ist es in der Familie? Ja, wir sind unterschiedlich, Mann und Frau und Kinder und ich weiß nicht was. Und es gibt Momente oder es gibt Situationen, da ist alles festgefahren. Und im Grunde könnte man jetzt so rein rational sagen, es hat keinen Zweck mehr. In welchem Stadium bist du? Bist du noch in dem Verstehensstadium, ja, es hat keinen Zweck, lässt es immer wieder wegklauen, was da ist? Oder gibst du dich hinein und sagst, Gott, ich habe Fehler gemacht, mein Partner hat Fehler gemacht. Wir haben nicht miteinander geredet, wir haben uns schreckliche Dinge an den Kopf geworfen. Aber wir wollen, dass wieder das Gute aufwächst. Und ich kann jetzt eins nach dem anderen nehmen. Keine Sorge, ich werde jetzt nicht durch alle durchgehen, dann habe ich die zweite Predigt. Ich glaube, da sind Dinge dabei, auch beim Geben. Na Mensch, meine Güte, wie geizig kann man sein? Dann fehlt mir was, wenn ich Gott was gebe oder anderen was gebe. Ich darf dir eins sagen, dem am Ende am wenigsten fehlen wird, der aus freien Herzen gibt, bist du selber. Weißt du, Gott fehlt nämlich nichts. Gott braucht dein Geld nicht, das ist die gute Botschaft. Gott hat alles. Gott kann sich Gold selber machen, wenn er will. Er könnte sich ganze Wagenladungen von Goldbarren nehmen. Gott hat auch genug zu essen. Das hat er auch gezeigt, indem er einfach sagt, komm hier, 5 Brote, 2 Fische, gebt mal das Essen raus. Und es wurde immer mehr, es wurde immer mehr. Gott hat genug. Gott braucht nicht unser Ding. Wir brauchen es, dass wir geben. Und der Teufel will uns sagen, du wirst weniger haben, da wachsen diese Pflanzen auf, die Sorgenpflanzen. Und was, wenn du jetzt deinen Zehnten gibst, dann kommst du nicht mehr aus am Ende des Monats. Bullshit, das stimmt nicht, das ist Lüge. All das sind Prozesse, durch die wir gehen können, wo wir merken, in welchem Herzensstadium bin ich da gerade? Vielleicht darf ich das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und ich möchte uns einfach ermutigen und sagen, welches Herz willst du oder in welchem Herzen bist du gerade? Wo bist du gerade? Die Vögel sind überall, auf jedem der Bilder sind Vögel. Die Sonne ist überall da, die Hitze, die Probleme. Das Unkraut ist auch vielleicht überall. Aber auf dem vierten Bild, da wächst etwas, weil das Unkraut rechtzeitig ausgerissen wird, weil der Boden tief genug ist und keine Sünde letztlich, kein Angriff und irgendetwas dich davon abhalten kann, dass das Wort Gottes in dir aufgeht. Und ich möchte einfach die Gelegenheit jetzt nutzen, dass wir füreinander beten. Ich würde gerne für dich beten. Du weißt, in welcher Situation du gerade wo bist. Und mein Gebet heute ist es, dass du einen Schritt machst. Einen Schritt auf das vierte Feld hin. Sagst Gott, ich will mir die Dinge merken. Ich will mir es nicht länger rauben lassen. Ich reiße auch die Dinge aus, die so gut ich kann, die das behindern. Lass du es in mir wachsen. Und es kann sein, dass du heute das erste Mal so ein Gebet betest und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Das ist großartig. Ich kann dir versprechen, dass dein Leben total verändert wird, wenn Jesus in dein Leben kommt. Aber vielleicht bist du auch schon lange auf dem Weg mit Jesus. Du sagst, es sind so viele Dinge, da komme ich nicht weiter. Ich habe so viele Predigten darüber gehört. Aber ich habe es irgendwie noch nicht verstanden. Wenn ihr möchtet, dürfen wir alle gemeinsam einmal aufstehen und ich will für uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir hier sein dürfen und ich bin hier nicht besser hier vorne. Ich bin jemand, der dieses Gebet genauso braucht, ganz dringend, weil in meinem Leben so viel Sorgen sind, so viele Dinge sind, die deine Zusagen abhalten. Aber wir beten jetzt dafür, gemeinsam, Herr, dass dein Wort stärker wird in uns, dass mein Herz und unsere Herzen weicher werden, dass wir konsequenter darin werden, die Pflanzen auszureißen, die da nicht hingehören. Hilf uns dabei, oh Gott. Gib deine Gnade, gib deinen Geist und eine übernatürliche Freude auch daran, Herr, diese Dinge zu tun, dran zu bleiben, das nicht als eine Qual zu sehen, als eine geistliche Übung, die uns quälen will, sondern als eine Möglichkeit, dass der Garten Gottes blüht, dass die Gemeinde blüht, dass Familien aufblühen, dass finanziell verfahrene Situationen auf einmal aufblühen, dass da, wo Lieblosigkeit ist, Liebe aufblüht, da, wo Unvergebenheit ist, auf einmal Vergebung aufblüht. Gott, lass uns diese Früchte ernten und wir wollen sie weitergeben an andere Menschen, die sie so dringend brauchen. Ich segne jeden einzelnen, Herr. Danke, dass du uns hilfst.